Jesu letzte Stunde hat geschlagen. Wir gehen mit ihm mit auf seine letzte Wegstrecke. Wir sind in Jerusalem, sein letzter Tag, von Pilatus verurteilt. Jetzt wird er zur Hinrichtung abgeführt. Ich lese aus Johannes 19. Sie nahmen Jesus und führten ihn ab. Und er trug selbst sein Kreuz aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite, Jesus aber in der Mitte. Nur wenige hundert Meter geht Jesus aus der Stadt hinaus. Betont wird, er trägt sein Kreuz selber, genauer den Querbalken. Der senkrechte Stamm wartet schon am Platz der Hinrichtung. Jesus trägt den Querbalken. Wir müssen uns klar machen, er hat schon eine Auspeitschung hinter sich. Viele haben das nicht überlebt. Blut überströmt, schleppt er sich voran, vielleicht die Dornenkrone und den Purpurmantel noch an. Das Ziel, raus aus der Stadt. Außerhalb der Stadtmauern, draußen vor den Toren, und das heißt ausgeschlossen aus der menschlichen Gemeinschaft, und der Gemeinschaft mit Gott. Wer draußen sterben muss, ist verflucht. Und was auch ist, parallel, während Jesus sich aus der Stadt hinausschleppt, hört man das Blöken der Lämmer, das Festgeschrei der Pilger, die Posaunen, die Gesänge zum Passafest. Dann kommt Jesus auf Golgatha an. Einer nach dem anderen wird ausgezogen, aufs Kreuz gelegt und die Nägel werden eingeschlagen. Schmerzen ohne Ende. Die Haut brennt, Knochen brechen, schrille Schreie gellen. Äußerste Qual. Ich will dich heute an Karfreitag nicht schonen. Gestern habe ich schon erklärt, wie ging denn so eine Hinrichtung vor sich bei einer Kreuzigung. Unsere Kreuze hier in der Kirche, die sind ja alle, sagen wir mal, verklärt, damit wir es besser aushalten. Was damals gemacht wurde, unglaublich. Ein Nagel zwischen Elle und Speiche, der Handteller, das geht nicht, das Körpergewicht würde runterziehen und sofort wird alles ausreißen. Ein Nagel durch die beiden Fersen. Man hat Ausgrabungen gefunden, wo man das sieht, wie es gemacht wurde, nicht so wie hier. Man hat beide Füße auf eine Seite gedrückt, mit einem Brett fixiert und dann einen Nagel durch das Brett und durch beide Fersen durchgeschlagen. Völlig verdreht hing man dort. Und als das erledigt ist, werden die Kreuze eins nach dem anderen aufgerichtet. Und dann wird betont, Jesus aber in der Mitte. Links und rechts zwei andere. Warum wird es betont, Jesus in der Mitte? Die beiden Mitgekreuzigten spielen beim Johannesevangelium keinerlei Rolle. Anders bei Lukas. Dort kommt einer der beiden zum Glauben, ein anderer nicht. Hier bei Johannes markieren sie die Mitte. Jesus ist gerahmt. Er ist die zentrale Person, der Mittelpunkt, der, um den es eigentlich geht. Sein Tod ist ein anderer als der Tod der beiden links und rechts. Nicht weniger qualvoll, aber bedeutungsvoller. Gott stirbt. Dieses Spektakel einer Kreuzigung war natürlich ein Publikumsmagnet. Die Oberen der Juden werden erwähnt, dass sie dabei sind. Manch einer aus dem Volk hat sich das nicht entgehen lassen. Vielleicht waren es nicht die Riesenmassen. Parallel wird ja das Passafest gefeiert. Aber eine Kreuzigung zog immer Menschen an. Da war was geboten. Ein leichtes Gruseln ist immer was Nettes. Aber irgendwann ist das Wesentliche vorbei. Die Reihen lichten sich. Die Zuschauer werden weniger. Das Volk zerstreut sich. Und jetzt, spannend, Jetzt lenkt uns Johannes den Blick auf zwei Personengruppen, die dann direkt am Kreuz stehen. Wer steht direkt am Kreuz? Die eine Personengruppe, vier Soldaten. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und mein Gewand haben sie das Los geworfen. Vier Soldaten. Ich habe leider kein Bild gefunden, wo dieses Detail drauf war. Vier. Jetzt habe ich einfach diese hier genommen. Vier Soldaten. Und wie geht's denen? Die Arbeit ist getan. Warten. Langeweile. Sie warten auf den Tod. Und womit sich die Zeit vertreiben? Klamotten würfeln. Sie haben extra Lose und Würfel mitgebracht. Das war damals so, ein Teil ihres Lohnes waren diese Klamotten der Gekreuzigten. Meistens war die Ausbeute ja nicht so gigantisch. Was will man von solchen schon erwarten? Keine kostbaren Mäntel und so weiter. Aber wer weiß, immer wieder war was Schickes dabei. Sie teilen die Klamotten, machen vier Haufen, beim Untergewand Jesu stutzen sie. Ohne Naht, durchgehend gewebt, war was Besonderes. Das zerteilen wir nicht. Das bekommt einer von uns am Stück. Heißt wohl auch, sie haben die Kleider zerrissen, zerschnitten, unter sich aufgeteilt, aber hier wollen sie es nicht. Dieses Untergewand, man hat auch übersetzt Leibrock, das ist so eine Art langes Nachthemd. Ich glaube ja, die Gekreuzigten hingen nackt am Kreuz. Nicht wie hier dargestellt. Und wenn das wirklich so war, splitterfasernackt am Kreuz, wie jämmerlich. Zeit zum Schämen hat der Kreuzigte nicht, hat mit sich selber genug zu tun. Aber wie erbärmlich, was für eine Schande, nackt vor aller Augen. Die Soldaten würfeln um die Unterwäsche Jesu, einer gewinnt und freut sich. Und Jesus schaut von oben zu. Seine letzten Habseligkeiten werden vertickt. Die Soldaten juckt der da oben nicht. Die lassen Jesus links liegen. Hauptsache, das hier stimmt. Völlig egal, wer da stirbt. Und keiner von ihnen ahnt, dass ihr Tun schon im Alten Testament erwähnt wird, Psalm 22. Maßarbeit von Verheißung und Erfüllung. Das sind die einen unterm Kreuz. Vier gelangweilte Soldaten. Und wer noch? Vier Frauen. Sie gehen anders um mit dem Tod Jesu. Es sind Verwandte und Freundinnen. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, sowie Maria, die Frau des Kleopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte, sagt er zu seiner Mutter: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und er schaut zu dem Jünger und sagt: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Neben den vier unbeteiligten Soldaten vier sehr beteiligte Frauen. Und dazu einer der Jünger, der irgendwie so mit erwähnt wird. Betont aber sind die vier Frauen. Sie sind das Gegenüber zu den vier Soldaten. Sie schauen bestürzt nach oben. Sie weinen, der Hals ist ihnen wie zugeschnürt. Das Herz bebt, aber sie halten aus und nur sie. Keiner der Jünger, nur dieser Lieblingsjünger, wahrscheinlich Johannes. Und dann hat Jesus nur noch Augen für eine von ihnen. Machen wir uns klar, Jesus hängt am Kreuz, hat eine Auspeitschung hinter sich, verdreht und verkrümmt hängt er da, unendliche Qualen, weiß nicht, wie sich winden, alles tut ihm weh. Und dann diese anrührende Szene, ein hochemotionaler Moment. Jesus kümmert sich trotz allem eigenen Leiden immer noch um andere. Was macht er denn da? Er verweist die beiden aneinander. Frau, das ist jetzt dein Sohn. Jünger, das ist jetzt deine Mutter. Nüchtern ausgedrückt, Jesus besorgt seiner Mutter einen rechtlichen Beistand. Nach damaliger Auffassung ist eine Frau keine selbstständige Rechtsperson. Sie wird immer vertreten durch einen Mann, normalerweise der Ehemann. Der spricht für sie, der sorgt für sie, der schützt sie. Hier wird vorausgesetzt, der Vater, der Ehemann, Josef, ist bereits verstorben. Wer ist jetzt an der Reihe, für sie zu sorgen? Der erstgeborene Sohn, das ist Jesus. Er verstirbt. Wer ist jetzt an der Reihe? Wir wissen, Jesus hatte Brüder. Der nächste wäre Jakobus. Warum übergeht Jesus seinen leiblichen Bruder Jakobus und betraut Johannes mit dieser Aufgabe? Dieser Lieblingsjünger ist im Johannesevangelium ein besonderer. Drei Dinge sprechen für ihn und gegen Jakobus. Das erste, von ihm wird erzählt, dass er beim letzten Abendessen, am Abend vorher noch, an Jesu Brust lag. Ganz dicht bei Jesus. Dieser Jünger hat alles hautnah miterlebt, alles bestens gesehen und bestens gehört. Fußwaschung, diese lange Abschiedsrede. Wer wissen will, wer Jesus ist und was er zu sagen hat, hier ist der 1a Zeuge, die beste Infoquelle, der Garant für das, was Jesus wichtig war. Zweite Beobachtung. Dieser Jünger ist der einzige Augenzeuge der Kreuzigung. Alle Jünger haben die Hosen gestrichen voll, abgehauen. Irgendwo, aber nicht am Kreuz. Johannes schon. Der Augenzeuge für Jesu Tod. Und das Dritte, bei der Auferstehung hören wir über Johannes, der Lieblingsjünger ging ins Grab, sah nämlich nichts, der Leichnam ist weg, und glaubte. Er ist der Erste, der an Jesus glaubt, nachdem Jesus auferstanden ist. Im Johannesevangelium noch vor den Frauen. Er ist der Erste in der Gemeinde Jesu. Später kommen andere dazu, auch Jakobus. Wir kennen den Jakobusbrief. Aber Johannes ist der Erste. Einen besseren kann Maria nicht bekommen. Wer bei diesem Jünger ist, so kann man sagen, ist automatisch auch in Verbindung zu Jesus. Dieser Qualitätsaugen- und Ohrenzeuge, der Erste der Gemeinde, darum Johannes und nicht Jakobus. Und damit wird auch klar, was ist Jesus wichtig? Dass seine Mutter was zu essen hat? Nein, er sorgt sich um ihr Seelenheil und in zweiter Linie erst um ihr Auskommen. Und wenn man es noch weiter fassen will, wird hier gesagt, wie Jesus sich Gemeinde vorstellt. Seine Abschiedsrede hat er eröffnet mit einer Art Leitsatz, Johannes 13. Liebt einander. Das ist seine These und seine Aufforderung. Wer also wissen will, wie Gemeinde geht, der kann es bei Maria und Johannes abgucken. Füreinander da sein, füreinander sorgen, sich des anderen annehmen wie ein Familienmitglied. Liebt einander. Jesus hatte gesagt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten. Das heißt, am Kreuz bleiben bei Jesus, egal was kommt, wie Maria und Johannes. Und einander annehmen, mir von Jesus zeigen lassen, wer ist mein Nächster, wie Maria und Johannes. Ich finde es einfach irre. Jesus hängt verdreht und voller Qualen am Kreuz und er hat immer noch andere im Blick. Und letztlich dich und mich. Jetzt wäre eigentlich alles vollbracht. Fast. Eine Sache noch, bevor Jesus sein "Es ist vollbracht" sagen kann. Eine Sache ist im Alten Testament noch vorausgesagt, die will er jetzt noch erfüllen. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war und weiß sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und übergab seinen Geist. Alles hat sich erfüllt, noch ein letztes. Psalm 69, 22. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken gegen den Durst. Ich frage mich, warum Johannes diese Kleinigkeit? Warum ist das jetzt noch wichtig? Und es steckt, du ahnst es, mehr dahinter. Mit dem Durst und dem Schwamm, der mit dem Essig vollgesogen ist, kommt noch ein weiteres Detail dazu. Ein Isopzweig. Wieder die Frage, warum ist es wichtig, dass das ausgerechnet ein Isop war? Warum kein Haselnussstecke? Ich habe hier ein Bild vom Isop. Was fällt dir auf? Das ist ein Staude, ein Busch, wächst 50-60 Zentimeter hoch. Es hat Blütenstängel, aber daran einen nassen, schweren Schwamm aufspießen und den dann auch noch hochhalten an den Mund Jesu? Warum muss es ein Isopzweig sein und nichts anderes? Passa. Auszug aus Ägypten, Gott erfindet gerade das Passafest. Der Pharao will partout die Israeliten nicht laufen lassen. 9 Plagen haben ihn nicht in die Knie gebracht. Jetzt holt Gott zum letzten Schlag aus, die Tötung der Erstgeborenen. Und er gibt folgende Anweisung. Schlachtet Lämmer, fangt ihr Blut in einer Schüssel auf, nehmt dann einen Büschel Isop, taucht ihn in das Blut und bestreicht damit den oberen Balken und die beiden seitlichen Pfosten der Tür. Kein Mensch darf bis zum Morgen sein Haus verlassen, denn der Herr wird umhergehen, um die Erstgeborenen der Ägypter zu töten. Wenn er aber das Blut an dem Türbalken und den Türpfosten sieht, wird er an der Tür vorbeigehen und euch verschonen. Damals ein Isopzweig, um mit Blut die Pfosten zu beschmieren. Das geht mit dem Isop wunderbar. Und jetzt bei Jesus wird Wert gelegt, es muss ein Isopzweig sein, um zu zeigen, Jesus ist dieses Passalamm. Er ist das Lamm, das sterben muss, damit andere überleben. Und deswegen durften die Soldaten Jesus auch nicht die Beine brechen. Das Passalamm musste rein sein, unversehrt. Der Durst, damit die Erfüllung der Vorhersage aus Psalm 69 mit dem Essig und zugleich der Isop Hinweis auf das Passalamm. Und jetzt ist alles vollbracht. Und das sagt Jesus dann auch. Es ist vollbracht. Und er neigt den Kopf und übergibt seinen Geist. Jesus stirbt. Und er stirbt in dem Moment, als im Tempel das Passafest in vollem Gang ist. Und jetzt stellen wir uns das mal vor, wie wurde denn damals das Passafest gefeiert? Wenige 100 Meter vom Kreuz entfernt werden den ganzen Tag über im Tempel Passalämmer geschlachtet. Man schätzt ihre Zahl auf etwa 18.000 Tiere an einem Tag. Unmengen von Blut, ohrenbetäubendes Blöken der Tiere, die Angst haben, den Tod wittern. Dazu das Gedränge und das Geschrei der Leute. Die Priester singen parallel das große Hallel-Psalmen. Zwischendurch immer wieder diese ohrenbetäubenden Schofarhörner. Und alles vermischt mit dem Gestank der verbrannten Lämmer. Und in dieses Getöse hinein stirbt Jesus. Und er stirbt nicht irgendwann, sondern selbstbestimmt. Er übergibt seinen Geist. Was soll das heißen? Es ist vollbracht. Jesus ersetzt mit seinem "Es ist vollbracht" diesen Gottesdienst, das Schlachten und das Opfern der Lämmer. Denn er ist das wahre Lamm Gottes. Ein für allemal geschlachtet. Sein Tod bedeutet Versöhnung, die nicht jedes Jahr wiederholt werden muss. Sein "Es ist vollbracht" bezieht sich auf das Ganze. Begonnen mit Weihnachten. Gott kommt zur Welt. Abgeschlossen mit Karfreitag. Gott stirbt für seine Welt. Das ist Gottes große Rettungsaktion. Und jetzt sagt Jesus, diese Rettung ist vollbracht. Der Sieg ist errungen. Und damit alles Antigöttliche entmachtet. Hölle, Tod und Teufel. Was wir ja uns überhaupt nicht richtig vorstellen können. Gott stirbt. Wozu? Damit du lebst. Damit du frei bist von allem, was dich trennt von Gott. Damit du gerettet bist. Gott will engste Nähe zu dir. Ungetrübte Nähe, frei von aller Schuld. Ich kann das nicht so richtig fassen. Gott stirbt für mich. Und doch die kleinen Bruchstücke, die ich fasse, die schon bringen mich zum Jubeln. Und dass ich mich freue und fröhlich bin. Gott stirbt, damit ich lebe, damit ich gerettet bin. Halleluja. Karfreitag, ein Freudentag. Jesus erhöht am Kreuz, Jesus in der Mitte, Jesus von den 4 Soldaten gelangweilt liegen gelassen. Jesus, der sich auch noch im größten Leid um andere bemüht, von den 4 Frauen beweint. Jesus, der stirbt, der rettet mein Passahlamm. Und alles, damit ich lebe, befreit bin, mit Gott zusammen bin, gerettet. Es ist vollbracht. Amen.